Matthäus 11. Wenn ich recht sehe, wir haben jetzt noch zwei Stücke vom Johannes dem Täufer nicht betrachtet. Wir hatten seine Predigt noch nicht am Jordan, die waren nur am Rande berührt beim Johannes. Und wir haben diese ganz wichtige Stelle Matthäus 11 nicht besprochen. Jetzt will ich heute Abend nicht zu viel reinpacken, unsere Zeit ist kurz. Aber ich will einige Missverständnisse, die sich in den Köpfen festgesetzt haben, von meiner Erkenntnis aus korrigieren. Und das ist mir wichtig und deshalb freue ich mich, dass Sie heute Abend da sind. Es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir einen anderen erwarten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden, was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er, Johannes, ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer, der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes und wenn ihr's annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Also die Aussage Jesu ist ganz eindeutig. Johannes der Täufer ist der wiederkommende Elia, der vor dem Messias kommt. Also, es ist ja interessant, daran können Sie sehen, in der Bibel ist also die Erfüllung der Verheißung in der typischen Ähnlichkeit. Der Johannes ist eine andere Person, es ist nicht die gleiche Persönlichkeit des Elia, nicht das Ich des Elia, sondern der Dienst dieses Rufpredigers kommt noch einmal in Johannes dem Täufer. An dieser Stelle tue ich etwas, was ich eigentlich sonst sehr ungerne tue. Ich stelle mich gegen eine Vielzahl von Bibelauslegern. Und es beschäftigt mich sehr, ich habe ab und zu immer wieder mal davon gesprochen, in Gottesdiensten, in Predigten. Ich will es heute Abend wieder tun. Es gibt ja so Erlebnisse, die formen einen tief. Ich habe mal die Ehre gehabt, einen Artikel zu schreiben für das MBK. Und den haben sie mir zurückgeschickt. Das sei also unerträglich, was ich hier vertrete. Und das muss man immer zweimal schlucken, wenn man sich die Mühe gemacht hat und was geschrieben hat. Und zwar liegt es einfach daran, dass ich nicht der verbreiteten Meinung mich anschließen könnte, Johannes hätte gezweifelt. Die meisten wollen nämlich, und da sieht man selbst bewährte Schriftausleger an dieser Stelle, dass sie sagen, Johannes der Täufer hätte gezweifelt an Jesus. Zuerst einmal, der Zweifel ist eine Not unserer Zeit. Zweifel befallen jeden gläubigen Christen. Wenn Sie krank sind, ist ganz normal, dass Sie sagen, hört Gott mein Gebet. Es gibt auch Anfechtungen. Ist es wirklich wahr, dass die Sünde vergeben ist? Und dann kommt die alte Schuld wieder und Sie sind schwermütig. Zweifel kennt jeder Mensch. Das Schlimme ist heute, dass wir sogar die Meinung vertreten haben, als ob der Zweifel das Fruchtbare wäre, und das stimmt nicht. Der Zweifel ist das Schreckliche, das uns lähmt zum Glauben. Ich kann es immer bloß in einem ganz einfachen Bild sagen, wenn zwei Liebende zweifeln, können sie sich nie lieb haben. Gibt es kein Vertrauen. Der Zweifel zerstört Vertrauen. Der Zweifel hat natürlich viele Gründe und sagt, dass meine Frau denkt, dass der Mann, der will doch vielleicht gar nicht mir lieb sein, vielleicht hat er Hintergedanken, vielleicht betrügt er mich. Das lähmt. Da kann ich ja gar niemand mehr unvoreingenommen begegnen. Wer zweifelt, wenn sie rübergehen zu Angelos Pizza und wollen eine Pizza denken und denken, wahrscheinlich hat der Koch Gift reingestreut, dann können sie nicht mehr weiter essen. Der Zweifel macht ihr Leben kaputt. Sie müssen irgendwo mal sagen, ich vertraue das. Wenn sie wissen, hat der Koch die Hände gewaschen, die können alles machen, und wenn sie einfach zu zweifeln, entschuldigen Sie, der Zweifel ist was ganz Furchtbares, und das ist heute, wenn wir natürlich in der Bibel anfangen zu zweifeln und sagen, ja, ist das wirklich von Gott und ist das wirklich verlässlich? Das muss man mal klären. Ist es wahr oder ist es nicht wahr? Aber ich kann nicht im Zweifel leben, im Zweifel gehe ich unter. Ich kenne viele, die dozieren und predigen und sagen, nur wer zweifelt, glaubt richtig. Das ist unser neuer evangelischer Glaube, der natürlich die Kirchen leer macht. Da gehen die Leute lieber zur Esoterik. Im Zweifel kann ich nicht bleiben, wenn ich nur sage, es ist alles ungewiss und es bleibt das Vertrauen, wie heißt es, in das Sein, das uns empfängt und das Gott, und das wird irgendwie so ein Geheimchiffrebegriff, hat Johannes gezweifelt, ist jetzt die Kernfrage. Und deshalb wird der Text oft hier benutzt von unserer Zeit und ist ein sehr beliebter Text, auch Johannes hat gezweifelt. Dann finden wir uns in guter Gemeinschaft. Warum sollte Johannes gezweifelt haben? Weil Jesus nicht in Macht und Herrlichkeit daherkam. Wer behauptet es eigentlich, dass Johannes einen gloriosen Jesus erwartet hätte mit politischer Machtfülle, der die Römer vom Reich wegjagt? Ich weiß nicht wo. Johannes war vom Heiligen Geist erfüllt, steht in meiner Bibel drin. Und da wäre ich sehr vorsichtig, ob vom Heiligen Geist erfüllte Leute zweifeln. Der Heilige Geist ist nicht ein Skeptikus, hat der Luther gesagt, sondern einer, der gewiss macht. Wir finden aber im Neuen Testament ein ganz anderes Problem. Der Johannes hat hier und da Jüngerkreise gesammelt. Das war ganz klar durch die Erneuerungsbewegung, die ja Johannes gebracht hat, Reinigung der Buße, haben die Leute sich gesammelt, haben sich gegenseitig gestärkt in einem Leben der Erwartung des kommenden Messias. Und der Johannes hat gewusst, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Und in dieser Situation war es ihm schwer gefallen, seine Jünger zu Jesus zu weisen. Johannes hat nicht gezweifelt, behaupte ich. Prüfen Sie es im Text. Aber seine Jünger haben gezweifelt. Er hat seine Jünger nicht zu Jesus gebracht. Die Jünger sagen, ja was, der von Nazareth? Nee, dem glauben wir nicht. Du, Johannes. Und da muss doch das Gefängnis wieder aufgehen. Und deshalb gehen wir jetzt einmal entlang, was mir an dem Johannes so sehr imponiert, ist doch seine Verkündigung. Wir gehen nachher noch mal kurz auf die Verkündigung im Jordan, aber hier noch einmal, Jesus fragt und sagt, was wolltet ihr eigentlich sehen? Er war ja nicht ein Skeptiker. Er war ja nicht das Rohr, Vers 7, das Rohr, das im Winde hin und her bewegt wird, der mal ja, mal nein sagt und dann dazwischen mal jein, sondern er war ein Mann ganz klar. Und Johannes war sich doch bewusst, was es bedeutet hat, als er vor Herodes Antipas ihm sagt, es ist nicht recht, dass du diese Frau hast. In dieser Ehebruchsgeschichte. War ihm doch völlig klar, was er damit auslöst. Und der Johannes war ein Mensch, der seinen eigenen Tod nicht gefürchtet hat. Sonst wäre er nicht der Elia gewesen. Das war ein Mann, der stand wie ein Fels in der Brandung. Und zerstören Sie das Bild nicht. Und das ist ja interessant, in unseren Gemeinden wird immer so gern dann das Bild vom Isenheimer Altar gezeigt, mit dem Finger des Johannes. Dann müsst ihr den Finger auch so machen, dass er einen Haken macht in seinem Zweifel. Sondern der Finger ist ganz klar auf Jesus ausgerichtet. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Er ist ein Mann, der so glasklar verkündigt und predigt. Und noch einmal sagt Jesus, er ist nicht einer, der von der Mode abhängig ist, nicht einer, der nach seiner Bequemlichkeit gefragt hat, auch nicht ein Mann, der seine Ansichten ändert, wenn er sein Leben dafür lassen muss. Johannes war ein Mann konsequent, der bis in den Tod alles gemacht hat. Das meistens in den weichen Kleidern, die sind in den Häusern der Könige. Er ist mehr als ein Prophet. Und die Propheten waren Leute wie ein Jeremia, die unbeugsam waren, ob man sie in den Brunnen geworfen hat oder was auch mit ihnen geschehen ist, die das Wort Gottes ausgerichtet hatten, so wie es nötig war. Also, das mit dem Zweifel, das ist ein Problem, das die Jünger des Johannes bewogen hat. Und das ist ein Problem, wir, die wir keine Propheten sind, wir, die wir nicht die Fülle des Geistes oft haben. Wir sind Leute, die mitten im Alltag Probleme haben mit unserem Glauben und die manchmal nicht klarkommen. Und jetzt haben wir ein Musterbeispiel, wie kann man skeptische Leute gewiss machen. Und das ist interessant, die kommen zum Johannes, schöne Bilder, wie die da durch die Gitterstäbe mit ihm sprechen, das hat man oft gemalt. Und da sitzen die so da und da drin der Johannes, er war ja bis zum Schluss ein aufrechter Mann. Auf der Feste Machaerus hat man ihm das Haupt abgeschlagen, weil diese Herodias getanzt hat, vermutlich ein sehr geiler, aufreizender Tanz. Diese junge Herodias ist ja wenig darauf Ehefrau des Onkels Philippus geworden, der in Caesarea Philippi residiert. Mir immer wieder die Frage, ob das nicht zusammenhängt, dass Jesus nachher in Caesarea Philippi seine Leidensankündigung macht. Caesarea Philippi hat sonst gar keinen biblischen Hintergrund gehabt. Aber dass die Jünger sagten, Jesus, gehen wir in diese Stadt, wo diese freche junge Herodias ist. Und da ist doch das Blut vom Johannes, war alles so geschwind lebendig, wie man es aus den Tagesnachrichten, war ja kurz drauf passiert. Und Jesus geht nach Caesarea, das ist sie da oben im Schlösschen. Und er sagt, Jesus, des Menschen Sohn muss auch hinuntergehen. Und er fragte noch, was sagt denn ihr, wer ich bin? Und der Petrus sagt, du bist Christus. Noch einmal die Frage, was ist denn los mit Jesus? Und der Petrus, der es begriffen hat, du bist Christus. Es hat bei diesen zweifelnden Jüngern ja gar keinen Wert, ihnen irgendetwas zu sagen. Und das wissen sie, wenn sie zweifeln, was kann man denn sagen beim Zweifler? Der Zweifler kann immer sagen, ja, aber ich zweifle. Da können sie nichts machen. Unser Gerhard Bräuninger hat heute gesagt, er hat eine Tochter eines Russlanddeutschen, die wird so gern 5 Monate nach Bethlehem gehen, zu einem Kurzeinsatz. Aber der Vater ist dagegen und will wissen, ob es gefährlich sei oder nicht. Dann habe ich gesagt, Gerhard, nicht schicken. Wenn einer zweifelt, da können wir lang sagen, es passiert nichts, der zweifelt halt. Aber sagen, wenn sie Angst haben, bleiben sie daheim. Lass deine Tochter daheim, fertig. Ich kann nur sagen, ich habe keine Angst, aber wenn du Angst hast, lass bleiben. Sage ich jedem, der nach Israel will und sage, ist gefährlich, dann sage ich, bleib daheim. Wer Angst hat, ich kann nicht Angst ausreden, ich kann nicht Zweifel ausreden. Johannes probiert gar nicht, Zweifel auszureden. Sondern er sagt den Leuten, sagt, geht, fragt Jesus. Und das ist die tollste Antwort. Geht zu Jesus und fragt ihn, hast du Zweifel? Leg deine Zweifel vor Jesus nieder. Ist nicht super. Er gibt ihnen keine Dogmatik mit und keine Lehre, keine Bibel, weil geh zu Jesus, sprich mit ihm über deine Zweifel. Und ich würde auch Ihnen sagen, das ist das Allerbeste, wenn Sie ernsthafte Zweifel haben. Zweifel über Ihre Schuld, Zweifel über auch über das ewige Leben. Reden Sie Ihre Zweifel im Gebet mit Jesus durch. Sagen Jesus, mir so schwer, und dann wissen Sie, wie weit Sie kommen. Ich glaube, dass Sie die Zweifel sehr schnell im Gebet überwinden können, im Gespräch mit Jesus. Und dann sagen Sie, aber ich kann überhaupt nichts glauben, was über die sichtbare Welt hinausgeht. Es war damals genauso wie heute, der Anspruch Jesu ist immer verborgen. Jesus gibt uns nie äußeren Glanz. Ich weiß auch nicht, ob uns das sehr viel helfen würde, wenn wir plötzlich eine Erscheinung hätten, wie sie Jesaja gehabt hat im Tempel, dass wir den Saum des Gewandes Gottes sehen würden. In der Bibel wird ja immer wieder gezeigt, dass das auch sehr wenig Menschen überführt hat. Ich behaupte auch, dass sehr viele Menschen ungeheuer viel mit Gott erlebt haben. Die Story, Sie kennen den Menschen nicht, habe einen Besuch gemacht, 88 Jahre, sagt ein Mann zu mir, wissen Sie, ich gehe nicht in die Kirche. Ich bin gottgläubig. Sie wissen, was das Wort gottgläubig heißt. Es war früher ein Wort für Freidenker. Aber wie ich im Zweiten Weltkrieg meine Kompanie geführt habe und habe gesagt, Freiwillige vor und keiner ist vorgegangen, bin ich rauf, um das zu erkunden. Und ich wollte über eine Lichtung laufen und ich merke plötzlich, Gott steht vor mir. Und ich werfe mich auf den Boden und renne zurück. Und dann haben die Granaten eingeschlagen. Dann liefen ihnen die Tränen runter. Ich bin Gott begegnet. Also interessant, es hat bloß keine Bewegung gegeben zu einer vollen Offenbarung hin. Das ist mir erstaunlich. Und ich behaupte ja, die meisten gottlosen Menschen haben eine Begegnung mit Gott gehabt. Meist reden sie nicht drüber. Das sind ganz merkwürdige Dinge. Ich könnte jetzt viele Beispiele hier sagen. Jesus sagt zu diesen Zweiflern, Johannes argumentiert nicht lange mit ihnen, sagt, geh zu Jesus. Man kann mit Zweifeln nicht mehr tun, als er sagt, geh zu Jesus, ring mit ihm. Und Jesus gibt ihnen nur die sehr schwachen Zeichen. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen, Tote stehen auf. Das sind sehr schwache Zeichen. Der eine Tote wird auferweckt, der andere wird nicht auferweckt. Nicht alle Lahmen gehen, die Anfechtung fängt ja gleich wieder an, die Zweifel. Und den Armen wird das Evangelium verkündet. Bitte höre das Evangelium. Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Und dann steht der Anspruch Jesu da. Und dann kann ich auch heute jedem Zweifler nur sagen, du musst dich dem Anspruch Jesu stellen. Der vor dir steht und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, entscheide dich. Da gibt's nichts mehr. Ich habe heute Mittag noch mal was gelesen, Festo Kivenschere, war mir interessant, in der ostafrikanischen Erweckung. Da habe ich gedacht, wie hat eigentlich der Festo Kivenschere mit seinen eindrücklichen Evangelisationsbotschaften immer argumentiert? Hat immer bloß erzählt und hat gesagt, da kamen die Leute gefangen in Zauberkult und dann kam Jesus und sie wurden froh und ihr Leben wurde neu. Ist interessant, wenn ein Mensch, er bricht plötzlich durch und sagt, ich sehe Jesus. Unser Bruder Walter Neufeld könnte es erzählen, sagen, das Wunder vom Heiligen Geist, Menschen sehen plötzlich klar hindurch und erkennen Jesus als den Heiland. Sie sehen die Fülle Christi vor sich. Ja, und der es nicht sieht, die sagt, höre sein Wort. Und Jesus hat gesagt, wer bittet, empfängt. Das ist ein demütiger Schritt, wie ein Kind bittet und du wirst empfangen. Dem wird Erkenntnis gegeben. Fleisch und Blut hat er es nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich habe nicht den Schlüssel dazu, sondern der Herr hat den Schlüssel. Und da schickt Jesus diese Zweifler hin, und es ist wichtig, wie man Zweifel überwindet, mehr kann man nicht sagen, als die herrliche Wegweisung, die Johannes gibt. Und darum finde ich die Geschichte nicht ein Triumphlied des Zweifels, sondern ein Triumph, wie man Zweifel überwindet. Und Johannes zeigt den Weg. Geh zu Jesus. Wir haben ja heute mit Zweiflern ein ganz anderes Problem, dass die Zweifler alles relativieren. Unser Freund Ajit Fernando hat gestern sein neues englisches Buch aus Sri Lanka geschickt, von der Einzigartigkeit Jesu, ein herrliches Buch. Und da bringt er das gleich am Anfang und sagt, unser Hauptproblem in unserer heutigen Welt ist der Pluralismus. Dass wir sagen, oh, es gibt so viele, die eine sind Moslems und die andere sind Buddhisten. Und da habe ich immer bloß ein Rezept, dass ich den Leuten sage, bei Wilhelm Busch gelernt, hab's auch nicht selber erfunden. Dann wär doch Buddhist, aber sitz doch nicht so hin und sag, irgendwo. Dann wär doch irgendwas. Du musst dich im Leben entscheiden und das ist die falscheste Antwort, die man geben kann. Alle haben recht, denn das kann gar nicht sein. Denn dann sind alle Lügner. Ich muss mich einfach entscheiden. Da haben die meisten Leute noch gar nicht gemerkt, dass Buddhisten gar nicht an Gott glauben, weil es gar keinen Gottesbegriff gibt. Oder dass der Hinduismus 300 Millionen Götter hat oder so. Also es lohnt sich einfach mal, da liest doch mal den Koran. Also nach 3 Seiten gibt es einer auf, da hat keiner den Dampf, den durchzulesen. Und da ist so ein Unterschied, so mit Händen zu greifen, da sagt, dann beschäftig dich doch mal, dann werd doch wenigstens ein richtiger Buddhist, aber quatsch doch nicht so, dass alle Recht haben. Das ist das Allerblödeste, denn da will sich einer dem Anspruch seines Lebens entziehen. Und deshalb ist die Antwort des Evangeliums, dass der Anspruch Jesu bleibt und für mich immer wieder: Niemand in der Welt hat so klar meine Situation im Versagen, in der Sünde, in meiner Gottesferne beschrieben wie das Evangelium. Und da muss man nichts dazusetzen, als das Evangelium einem Menschen sagen. Und das ist interessant. Genau da wird das angeschlagen, was der suchende Mensch auch in unseren Tagen haben will. Johannes, und das war mir jetzt mal wichtig, ist der Prophet, der uns dorthin weist. Und da wird gesagt, dass jeder, der glaubt und Jesus erkennt, dem Johannes überlegen ist, weil der Johannes der Letzte ist, der zum alten Bund gehört. Was für eine tolle Stellung ist es, ein Kind Gottes zu sein, Jesus zu gehören und zum Glauben zu kommen und durchzublicken. Der Zweifel mag immer wieder eine Anfechtung sein, wir müssen Zweifel besiegen, weil der Zweifel uns lähmt. Wenn ich diese Sätze sage, weiß ich, wie vielen Menschen ich wehtue, auch in der Verkündigung. Die gerade sagen, ich weiß es, ich kenne viele Leute, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Hofacker Kirche, weil man da drin den Zweifel so schlecht macht. Und ich sage Leute immer wieder, ich verstehe es doch, ich ringe doch jeden Tag damit. Wer steht denn nicht am Grab und sagt, ist es wirklich wahr, dass es Auferstehung gibt? Und wenn sie ihr Liebstes hergeben müssen, die Anfechtung ist doch real. Das muss doch jeder begreifen, der Zweifel ist da, so wie überwinde ich den Zweifel. Und nur das Wort Jesu und die Person Jesu kann mir zum Überwinden vom Zweifel helfen. Er ist der Sieger, selig, der sich nicht an mir ärgert. Und es ist das Allerwichtigste, das Reich Gottes jetzt weit auszubreiten. Jetzt wollte ich noch kurz auf die Predigt des Johannes kommen, weil auch hier immer wieder Missverständnisse da sind und ich weiß nicht, warum in der christlichen Gemeinde der Johannes so arg schlecht wegkommt. Lukas 3, Vers 1 bis 20, wir lesen das jetzt nicht mehr. Der Johannes, der Täufer, stand am Jordan. Wir können die Stelle nach dem Johannesevangelium am leichtesten rekonstruieren. Da sind die wichtigsten Ortsangaben gegeben, dass er, wir haben schon vor 14 Tagen davon gesprochen, in der Gegend der Hatschlafurt, das ist heute, wo die Allenby-Brücke ist, noch ein Stückchen weiter, da gibt es heute noch einen Eliasberg. Und diese Ortsnamen tragen ja das noch, da haben wir davon gesprochen. Johannes 1 ist ganz arg schön, gerade wo wir das haben, sieht das Gottes Lamm, wo diese Begegnungen stattgefunden haben mit Nathanael. Dort gab es auch die Feigenbäume und so weiter. Also alles kann sich dort unten, hat sich dort unten abgespielt. Die Taufstelle, die man jetzt den Touristen zeigt am See Genezareth, hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Das ist rein bloß für den Tourismus gemacht, wie Disneyland. Das andere hat sich da unten abgespielt, an der Hatschlafurt. Und jetzt sagen manche immer, der Johannes hat so finster gepredigt, die Schlangenbrut. Und da denkt man dann, das war so ein Mann, wie eine Witzfigur. Der auf der Kanzeltrobe steht und sagt, wuh, 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 nicht so ganz lächerlich, blöd, ihr kommt alle in die Hölle. Was eine ernsthafte Sache ist. Jetzt müssen wir mal aufpassen, es liegt rein bloß an der Übersetzung der Schlangenbrut. Schlottern und Zangen, wie heißt es da bei dem einen Roman, da kommt doch das immer so nett, wo der da gesprochen, Amerika, ja, Jürgen Jakobsbeen, sondern ist doch ein ganz einfacher biblischer Bezug auf 1. Mose 3, auf die Sündenfallgeschichte. Und dass dort zu dem Johannes viele Leute hinuntergeströmt sind, überhaupt mal interessant. Der Jude hat ja den Tempel als das Heiligtum erwartet. Und bei dem Johannes vollzieht sich etwas ganz Tolles. Er braucht keinen Tempel, er braucht keine Opfer. So, darin ist ein ganz toller Vorläufer Jesu. Dass der Johannes was mit den Qumran-Leuten und Essenern zu tun hat, glaube ich gar nicht, denn den Qumran-Leuten war das alles viel wichtiger, der Tempel und das Heiligtum. Denn er war auch die Auserwählten-Gemeinde wichtig. Der Johannes hat genau das Gegenteil von dem gepredigt, was die Essener in Qumran gelehrt haben. Gucken Sie, seine Predigt an. Aber wenn die jetzt alle massenweise runterkamen, da standen da viele Leute, standen da abseits und haben gelächelt, das geht uns ja eigentlich nichts an. Die waren stolz auf ihre Frömmigkeit. Und diesen Leuten sagt ihr, ihr seid Menschen und steht unter dem Zorn Gottes. Ihr seid verlorene Leute wie die anderen auch. Und der fromme Hochmut ist sowas Schreckliches, was Johannes hier sagt. Dann lassen Sie den Begriff weg von der Schlangenbrut. Du bist ein Kind der Sünde. Du bist in deinem Leben, oder ich kann sagen, keine halbe Stunde deines Lebens, wo in deinem Leben nicht Gottwidriges rauskommt. Und das, was man einfach sagen muss, du kannst dich schmücken und sagen, ob du der Heilige Vater in Rom bist oder ob du Priester bist, sowas. Wir sind alle durch die Bank sündige Menschen und brauchen die Gnade Gottes, was der Paulus im Römerbrief sagt. Das ist eine ganz simple Botschaft vom Johannes. Und die darf man nicht karikieren. Der Johannes ist ein ganz toller Mann, der einmal ansetzt und den Menschen zeigt, das, was nötig ist, zu erkennen. Ich sorge mich im Moment ganz stark, dass auch in unseren Hauskreisen und auch in unserer evangelikalen Verkündigung, die wir immer so schrifttreu sehen, das Erschrecken über unsere eigene Fehlsamkeit ganz weit wegrückt. Dass wir predigen hören, da wird gar nicht mehr gesprochen von der Not unseres Verlorenseins, dass man sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Ist doch eigentlich ein Erschrecken dauernd, dass uns Johannes die Augen öffnet. Wir können mit unserem Leben, auch das, was wir heute gewirkt haben, was wir heute gesprochen haben, sind wir vor Gott verlorene Leute, und ich möchte jeden Abend die Gnade Gottes ergreifen, seine Vergebung, die mich heilt und die mich zurechtbringt. Ihr werdet dem Zorn Gottes nicht entrinnen. Übrigens, Zorn Gottes. Eine viel größere Bedrohung der Welt als alle anderen Gefahren. Ich sorge mich nicht um die ökologischen Gefahren so wie um den Zorn Gottes, denn das ist eine reale Gefahr für unsere Welt. Die ist lastet über uns. Wer will denn so ins Gericht Gottes hineinlaufen? Und das ist doch beim Paulus im Römerbrief genauso gesagt. Und das steht über dieser Welt, und es ist wichtig, ein Umkehrruf, und das deswegen hat es eine Dringlichkeit mit der Evangelisation. Dass wir es Menschen zurufen müssen, und wer am allermeisten die Umkehr braucht, wissen Sie, das sind nicht die Gefallenen in den Hecken und Zäunen, sondern das ist die Gemeinde Jesu. Die braucht die Umkehr am allermeisten. Und wenn die Gemeinde Jesu echt umkehrt, dann werden die Menschen wieder kommen und sagen, ihr habt was, was wir suchen. Ihr könnt uns Licht und Heil geben. Und deshalb glaube ich, dass auch in unserer Verkündigung das drinstehen muss, dass das als finster bezeichnet wird, verstehe ich nicht. Weil es die herrlichste Sache ist, dass ich jetzt im Augenblick alle Schuld, die mich anklagt, weglegen darf und Vergebung empfange. Ist doch die schönste Freudenbotschaft. Ich weiß nicht mehr, welcher Evangelist es war, der gesagt hat, mein Hut hängt da hinten, also meiner jetzt nicht, ich habe kein Mitschuld, aber der hängt da hinten am Haken. Wenn sie nicht dahinter am Haken hängt, dann habe ich ihn auf dem Kopf noch. Entweder mein Hut ist entweder hier oder am Haken. Er kann nicht gleichzeitig am Haken sein auf meinem Hut. Und so ist mit meiner Sünde. Ist sie vergeben? Hast du ihn hingelegt bei Jesus? Ist sie vergeben oder trägst du sie noch mit dir rum? Du musst wissen, wo ist sie. Und das ist das Geschenk der Evangelisten, dass sie Leute mal Klarheit bringen und sagen, du musst es deutlich machen. Wie ist in deinem Leben? Und die meisten Kirchenchristen, selbst wenn wir Gottes sind, sagen, ich hoffe, dass meine Schuld vergeben ist. Haben keine Gewissheit. Das ist ganz schrecklich. Haben keine Gewissheit damit auch im Sterben. Wo gehe ich hin? Bin ich bei Jesus angenommen? Habe ich das Heil ergriffen? Also das, was Johannes hier predigt, vom Zorn Gottes, ist genau das, was der Paulus im Römerbrief sagt. Das, was mit unserer Tat, unserem Leben, das gedrängt ist von Widergöttlichem und voll ist von Widergöttlichem, meint er dort, und sagt, ich kann nicht dem entrinnen, und es ist schon die Axt an die Wurzel gelegt, das spüren wir ja schon. Wir sind Menschen, die doch ganz real damit rechnen müssen, dass wir vor dem Gericht Gottes stehen. Das Einzige, was der Johannes nicht kann, er kann das Heil noch nicht. Und deshalb gehört er in diese Adventserwartung hinein. Er kann das Heil noch nicht verkünden. Euch ist heute der Heiland geboren. Der, der heute Abend euch Frieden geben will. Der euch heute Abend bergen will. Der euch heute Abend den Himmel aufschließen will. Das ist eine wunderbare Botschaft. Was mich erstaunt, wie wenig der Johannes moralisch war. Gerade dort. Die meisten Theologen und Verkündiger sind viel moralischer als der Johannes. Wenn Soldaten kommen, da würden viele sagen, leg deine Waffen nieder, hat er Johannes nicht gefordert. Hat kein Pazifismus gepredigt, sondern hat gesagt, tut niemand Gewalt an. Ist doch toll. Er hat auch bei den Zöllnern nicht gesagt, hätte er sagen müssen, verlasst den Beruf. Er sagt, macht so weit wie möglich, dass von Unrecht und Gut nichts untermengt sei.
erstaunlich, wie schlicht seine Ethik war. Er ist gar kein Überspannter, Verrückter, Spinner, sondern ein ganz realistischer Mann, der im Leben den Menschen eine Weisung gibt, so dass man sich dran stoßen kann. Johannes hat auch nie zu den Menschen gesagt, gib alle deine Kleider her und zieh einen Kamellendenschurz an und ess bloß noch Heuschrecken und wilder Honig oder sowas. Er hat auch nicht gesagt, lebt so wie ich, so wie unsere Ökologen wollen. Er hat den Menschen gar keine Lasten aufgelegt, die zu schwer sind, sondern hat sie in einer Eindeutigkeit in der Erwartung gestärkt, es kommt jetzt einer und vor dem müsst ihr da sein. Und bei dem Johannes ist so toll, dass er sich selber ganz zurücknehmen kann. Das hat überhaupt noch keiner so gekonnt wie der Johannes. Und das ist ein Modell, dass der Verkündiger des Evangeliums gar nicht mehr wichtig ist. Mich braucht er nicht sehen, an mir braucht er nicht hängen bleiben, wenn er nur Jesus, den Kommenden, sieht. Und das ist schön. Und dann lasse ich, ich muss abnehmen, er muss wachsen. Und da wird er mir so groß und so herrlich, auch mit der Worfschaufel, und er wird seine Tenne fägen. Ich habe das oft gehört, ein Verkündiger sagt, so kam ja Jesus nicht. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, was die für ein neues Testament haben. Wie hat Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten geredet? Wie hat er die Wechslertische umgestoßen? Korazin und Bethsaida, Kapernaum, ja, die Worfschaufeln, an Jesus vollzieht sich das Gericht. Was ist aus Pilatus geworden? An Jesus vollzieht sich das Gericht. Aber eins konnte er nicht, er konnte nicht Jesus Nachfolge bringen, er konnte das Heil nicht bringen. Und da redet er von dem Wunderbaren, dass der Heilige Geist mit Jesus kommt. Der Heilige Geist, der uns wieder die Erkenntnis gibt und die Offenbarung gibt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der uns die Augen öffnet. Das Kind in der Krippe, mein Heiland, der mich rettet und dem ich geborgen bin. Oder mal ganz groß. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was ist damit gemeint? Da ist kein Ereignis gemeint, das losgelöst wird, sondern mit dem Glauben empfangen sie den Heiligen Geist. Ich kann nur sagen, Herr, gib mir mehr von deinem Geist. Ich sehe in der Schrift keine Lehre, außer die ganz wenigen Beispiele, wo Leute von einer Sonderlage sagen, dass noch eine besondere Füllung sein muss. Sondern sie dürfen sagen, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Ich will immer mehr werden, deine Worte sind Geist und Leben, gib mir deinen Heiligen Geist. Ich brauche ihn. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit, die Gaben, die Charismen des Geistes. Und auch die Erkenntnis. Und der Heilige Geist, das wissen wir, wie er in den Zeiten der Erweckung gewirkt hat, in den Herzen, wie er das Herz durchbohrt. Wunderbar, dass wir den Johannes haben. Jetzt habe ich heute Abend nochmal vielleicht für manche etwas Bestürzendes gesagt, aber ich bin immer wieder froh. Suchen Sie in der Schrift, prüfen Sie es, was hier steht. Und freuen wir uns, Johannes, der im Advent steht. Wir haben manche dieser Adventsboten, wir haben manchmal so eine Kette gemacht. Ich finde die Hanna so eine herrliche Adventsbotin. Der alte Simeon. Das haben wir gerne im Rallye-Unterricht gemacht mit den Kindern. War das so eine tolle Sache. Die Leute haben gesagt, der Mann hat einen Tick. Der Simeon stand oben im Tempel, hat immer bloß geguckt, bis seine Mutter mit dem Kinderwagen kam. Und da hat er keinen reinguckt, ob es der Messias ist. Da habe ich gesagt, der alte Mann, bitte muss man aufpassen, da geht die Kinder nach. Er hat den Heiland erwartet, mit einer riesigen Sehnsucht. Wann kommt endlich der Heiland? Das ist ein toller Aufriss für den Rallye-Unterricht. Dann denn zu sagen, ein Warten, da muss er kommen, irgendwann muss er über die Tempelschwelle kommen. Und dann kommt Jesus in fester Darstellung im Tempel. Und dann war es, und die Hanna, und wie der Simeon, sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Menschen im Advent. Und dazu gehört der Johannes, mit einer ganz großen Erwartung. Und es ist auch schön, dass wir in diesen Adventswochen dann sagen, wir tun jetzt etwas äußere Vorbereitung machen. Wir wollen uns darauf rüsten und freuen uns dann drauf, bis wir wieder im Mitfeiern sagen dürfen, jetzt ist er da und will zu mir kommen mit seiner Freude, mit seiner ganzen Kraft und Größe. Euch ist heute der Heiland geboren.